Die Deutsche Wohnen ist einer der größten Vermieter in Berlin und ganz Deutschland.
Privaten Wohnungsunternehmen wie Vonovia oder Deutsche Wohnen vor, nur an steigenden Mieten interessiert zu sein.
Die Deutsche Wohnen profitiert vom Wohnungsmangel.
Die Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen.
Deutsche Wohnen und Co. Enteignen, Spekulation bekämpfen, diese Kampagne.
Die Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen.
Hallo und willkommen bei Von Menschen und Mieten. Wow, heute live mit Publikum, so wie ihr gehört habt, aus das großartige Menschmeier, wo wir unser DWE Soli Party feiern. Still loving enteignen. Und das ist das erste Mal, dass, nachdem wir 2,5 Jahre mit dem Podcast gestartet haben, dass wir eine Live-Show machen. Und möglich gemacht wird das durch unser Freund Daniel Stern von Podfest Berlin. Ja, und liebe Leute, dieser Podcast heißt Von Menschen und Mieten. Heute geht es tatsächlich etwas mehr um die Menschen. Heute Abend feiern wir natürlich die Enteignung, die Vergesellschaftung, Artikel 15 in unser Grundgesetz, aber vor allem feiern wir heute Abend uns und einander. Und wir brauchen es, liebe Leute. Wir brauchen es, es ist notwendig, dass wir uns feiern, weil die Zeiten sind rau, manchmal sehr rau. Und das Einzige, was hilft, ist, dass wir da sind füreinander. Liebe Leute, liebe Anwesende, liebe Zuhörer, liebe Aktivistis, liebe Menschen, in dieser Folge geht es um die Liebe. Wir sprechen darüber, welche Rolle Liebe, Mitmenschlichkeit, Empathie und Solidarität in unserem DW-Aktivismus spielen. Was bedeutet Liebe in unseren Kiez-Teams, bei der Arbeit auf der Straße? Was bedeutet es, jeden Tag mit anderen aktivistisch unterwegs zu sein, um für unsere Stadt zu kämpfen, für das Gemeinwohl, die Gemeinschaft? Darüber sprechen wir heute mit vielen Gästen, unter anderem mit Lan Hornscheid. Lan hat das Buch Zu lieben, Lieben als politisches Handeln, Kapitalismus entlieben geschrieben. Es wird weiter Poesie und Musik geben und besondere Ritualen und ganz viele kleine Impulse aus der Kampagne. Eine Abend voller Liebe also, weil ich weiß, es gibt hammer viel Liebe in dieser Kampagne. Für uns selbst, füreinander, für die Stadt, in denen wir leben. Heute Abend feiern wir die Liebe. Bevor wir gleich loslegen mit unseren ersten Gästen, fangen wir an mit einem Mystiker. Diese Tradition hat in der AG Right to the City for All angefangen und ich freue mich sehr, dass wir den heute Abend auch damit starten werden. Seid mal laut für Adelaide und Lukas!
So yeah, thank you so much for having us. This is lovely. Glad to be here. Thank you everybody for coming. So we are from the Right to the City group, as was mentioned. Yeah. Thank you. And so during the start of each meeting, we start with a mystica. And I wanted to just explain a little bit about the origins of the mystica today. And then we're going to read some lovely poetry for you. So we're going to open the show just like that. All right. So the Mystica is a tradition and practice that Right to the City adopted from the MST in Brazil. And the MST is known as the Landless Workers Movement for the English translation. And it is a militant rural social movement for land reform in Brazil. They work to occupy farmland and provide living space for their members. And they push for broader land reform in the country. To date, they have thousands of successful occupations where hundreds of thousands of families currently live, settling more than 7.5 million hectares of land. In the Brazilian Constitution, there is a clause somewhat similar to Article 14 that we hope to use here, allowing the Brazilian government to expropriate for the purpose of agrarian reform rural property that is not performing its social function. So I thought that happy crossover makes this perfectly suited for us. The MST has successfully built on this constitution article with more court cases to lead to more favorable precedents in the future. That's just a little bit about the MST, but about the Mystica itself. The MST emerged out of a milieu of agrarian labor action, popular education, and liberation theology during the dictatorship in Brazil from 1964 to 85. The theories of Paulo Freire articulated and helped develop these theories around education and liberation that the MST applied to create this unique Mystica format. So it is a kind of spiritual ritual that transforms the individual Christian mystical practice into a performance of solidarity and unity for MST and their members. Mystica's typically involve collective artistic performances, such as skits, theater, songs, poetry, or dance. They may tell of an ecstatic victory, a tragic story, or a famous act of heroic resistance. These help the MST reproduce itself and form collective identity through artistic expression. And I just wanted to quote from the MST handbook. A Mystica is a meeting, a ceremony, a festival activity that can and should be full of moments that make present the reasons why we are struggling and the motives that make us comrades. So the beauty around us, the climate of confidence, happiness, music, poetry, art, symbols, and war cries, everything should express the values and certainties that inspire our path. And to close out about the Mystica, I just wanted to provide one more quote that's attributed to Prado and Lara. And they state that, in the camp, we began to recover our dignity. In my time, for example, when you said you were from the Natalino camp or from Danao camp, my God in heaven, people said to us, you are vagabonds. You are, I don't know, the worst names. Mystica accomplished a lot for us to value ourselves, that after we are all people, we're all part of a movement that is struggling, not just for land, but for dignity, sovereignty, and for a different society. We would now like to share a few poems, both in original and English translation, from Portuguese and Spanish.
Thank you, Lucas. We do them. We do the Mysticas every meeting, every beginning of the meeting, and the task rotates. The legendary Berta hosts a lot of them too, movie Mysticas. So today we're going to read three poems for you guys. The first one is from a poet from El Salvador called Roque Dalton, and it goes like this. Tercer poema de amor. A quienes digan que nuestro amor es extraordinario porque ha nacido de circunstancias extraordinarias, diles que precisamente luchamos para que un amor como el nuestro, amor entre compañeros de combate, llegue a ser en El Salvador el amor más común y corriente, casi el único.
Third love poem. There are those who say that our love is extraordinary because it was born in extraordinary circumstances. Tell them why we fight, precisely so that love like ours, love between comrades, come to be in El Salvador, the most common and banal love, almost the only one.
Como tú. Yo, como tú, amo el amor, la vida, el dulce encanto de las cosas, el paisaje celeste de los días de enero. También mi sangre bulle y río por los ojos que han conocido el brote de las lágrimas. Creo que el mundo es bello, que la poesía es como el pan de todos, y que mis venas no terminen en mí, sino en la sangre unánime de los que luchan por la vida, por el amor, por las cosas, por el paisaje y el pan, por la poesía de todos.
Like you, I also love love, life, the charm of the little things. The heavenly landscape in January days. My blood also boils, and I laugh with my eyes, who knew well the tears. I believe the world is beautiful, and that poetry is like bread for everyone. and that my veins don't end in me, but the collective blood of those who fight for life, for love, for things, for landscape and bread, for poetry, for everyone.
The next one, we couldn't find the original one, but it's from a poet and construction worker from Tehran called Sabir Haka. And do you want to read the English? Yeah.
Sure, yeah. And this one is titled Career Choice. I couldn't ever be a simple bank employee, a food material salesman, the chief of a party, a taxi driver, or a publicity marketer. All I wanted was to stand on top of my town and look down among the packed buildings at the house of the woman I love. That's why I became a construction worker.
I love this one. This is so beautiful. And the last one, it's called, it has an English title. It's called Two Lane Blacktop, from a poet from Lisbon called Matheus de Campilho. I'm going to read in Portuguese. Aprenderei a amar as casas quando entender que as casas são feitas de gente que foi feita por gente e contém em si a possibilidade de fazer gente.
I will learn to love houses when I understand that houses are made of people, that they were made by people and contains within the possibility to make people.
Thank you, everyone. Have fun tonight.
Wow. Right? Okay, liebe Leute, vielen lieben Dank für die schöne Introduktion dieser Abend. Jetzt machen wir weiter und wir haben heute Abend einen sehr besonderen Gast. Wir haben Lan Hornscheid hier. Lan Hornscheid setzt sich schreibend, vortragend, forschend und verbindend für ein gewaltfreies, wertschätzendes Sprechen und Schreiben ein, unter anderem durch Lehre, Workshops, Bücher, Gespräche und das Betreiben eines Verlags, Worten und mehr. Lan, bevor wir anfangen, ich wollte etwas mit dir teilen, nämlich ein Zitat von Kübra Gümüşay, Journalistin, Bloggerin, Aktivistin. Sie hat in 2016 einen flammenden Beitrag gehalten, warum wir Liebe organisieren sollen, warum wir das unbedingt machen müssen. 2016 hat sie das gemacht. Sie fragte sich damals, warum tun wir uns in Deutschland so schwierig damit, so Liebe zu zeichnen oder mal deutlicher über Liebe zu sprechen? Wir müssen unbedingt dahin kommen, Liebe deutlicher zu organisieren. Und dann hat sie Folgendes gesagt.
Wenn du etwas gut findest, dann sag das doch, dann feier das doch. Die Person, die Idee, die Werte, die Texte. Wir müssen einander feiern. Ich finde dich toll. Ich bin ein Fan von dir. Und zwar von lebenden Menschen und nicht nur von Toten. Lebende Menschen in Deutschland, die noch nicht zu Legenden verkommen sind, die ich toll finde, sind Shermie Langhoff, Hengame Yagobifara, Laila Lamaira, Grada Kilomba, Emina Aslan, Anne Witzurek, Jamie Shearer, Daniel Gemera, meine Schwester Shema, Daniel Schulz, Jochen Wegner, Nestan Kabuja, Hadija Dunmas, Mareike Engels, Anina Lötz, Nito Killig, wild durcheinander und unvollständig. Ich finde euch alle toll. Ich feiere euch.
Ich fand das richtig schön. Das hat mir echt so gepackt irgendwie, wenn ich diesen Beitrag gehört habe. Und ich habe gemerkt, auch in der Vorbereitung auf diese Folge, dass wenn ich so Aktivistis gefragt habe, oh komm doch, wir machen eine Folge über Liebe. Habt ihr nicht was zu sagen über Liebe? Und ganz viele haben gesagt, ja natürlich habe ich was zu sagen über Liebe, weil es gibt ganz viel Liebe in dieser Kampagne. Aber ich habe auch gemerkt, dass so manchmal Leute sagen, ja Liebe, ich weiß nicht, was habe ich dazu zu sagen? Ich mache eine Kampagne, weißt du? Ich mache irgendwie für DWE Mieten und Wohnen und das hat mich doch ein bisschen so auch ans Denken gebracht, so von, es gibt ganz viel Liebe, aber an der anderen Seite ist es auch nicht immer so easy, so über Liebe zu sprechen. Und deswegen dachte ich, ich frag dir mal einfach zum Anfang, warum tun wir uns eigentlich so schwierig damit, so konkret über Liebe zu sprechen? Warum ist es so, dass wenn wir über Liebe sprechen, man oft dann so sagt, ah, das ist doch so pathetisch. Gibt es davon einen Grund? Was denkst du?
Keine Ahnung. Also so Gründe, ich finde, wenn du einen Grund hast, dann hast du ja immer andere ausgeschlossen oder so, ja. Ich finde, was jetzt in dem, was du jetzt gesagt hast, auch nochmal deutlich wird, zum einen, dass es meistens über Liebe reden macht, so als wäre es ein Objekt oder ein Paket, was wir hin und her schicken. Und ich würde immer über Lieben reden, also es eher als eine Handlung sehen, als ein Verb sehen. Also dass es nicht darum geht, irgendwie die Liebe zu erreichen, sondern zu lieben. Also tatsächlich so, wie mein Buch heißt. Also nochmal das zu verändern auch. Dann kann ich auch nicht über Liebe reden, sondern ich kann lieben. Und was heißt das dann konkret für mich eben? Und das andere, was mir dazu einfällt, ist eben tatsächlich, dass das war ja auch einer der Motivationen für dieses Buch, dass ich so das Gefühl hatte, dass Lieben etwas ist, was ganz auf den privaten Kontext reduziert worden ist. Also, und das ist für mich eine kapitalistische Strategie eben tatsächlich, dass Lieben nicht mehr als was Politisches verstanden wird, sondern dass da genau die Grenze gemacht wird. Deswegen kann ich es auch voll nachvollziehen, wenn viele sagen, ja, das ich kämpfe ja hier, also ich bin ja aktivistisch, das hat ja nichts mit Liebe zu tun. Und für mich hat für etwas zu sein und etwas zu leben, für etwas zu brennen, eine andere Welt zu wollen, ist für mich eine liebende Haltung und eine liebende Handlungsweise. Das heißt, für mich ist super wichtig, diesen Begriff Liebe wieder zu entlassen aus dieser Privatisierung, die den wirklich ganz, ganz klein macht. Also, und dann nochmal in dieser absurden Zuspitzung zu, dass Liebe dann nur noch als Sex verstanden wird, dann viel. Also wie in diesem Ausdruck, und dann liebten sie sich. Also vollkommen absurd. Also was ja auch nochmal eine totale Begrenzung eines körperlichen Begegnens mit anderen ist, aber das ist nochmal ein ganz kleiner anderer Punkt, sondern mir geht es viel mehr darum zu sagen, warum haben wir das so privatisieren lassen und was würde es mit mir machen, wenn ich mein Aktivistischsein nicht nur als ein Kämpfen und als ein Kämpfen gegen etwas verstehen würde, sondern als ein Lieben für etwas, also als was Visionäres eher oder als etwas, wie ich die Welt haben will. Und das Zweite, ich darf ja länger reden, hast du gesagt, ist, dass ich aus meinem eigenen Politaktivismus in Berlin auch ganz viel Frust mitgenommen habe, dass es da ganz viel innerhalb des Aktivismus ganz viel Gegeneinander gibt und auch ganz häufig so ein für mich in außen Augen verlieren, wofür sind wir, also wo sind unsere Gemeinsamkeiten und wo können wir uns eigentlich begegnen und macht es irgendwie Sinn, dass wir das, was wir als Diskriminierung alle in irgendeiner Form erfahren, dann auch noch gegeneinander wenden in irgendeiner Weise so. Und dass ich dachte, ich möchte irgendeinen anderen Ansatz und ich möchte irgendwas anderes daraus und da bin ich jetzt nicht die erste Person, die sowas denkt, also bei weitem nicht, ja, sondern da gibt's also ganz, ganz coole Vorbilder, die ich jetzt feiern würde. Viele schon tot, aber auch noch nicht alle. Ja, genau, also das als erste Antwort.
Ich denke, es wird vielleicht etwas greifbarer, wenn wir diesen Begriff, so wie du gesagt hast, Liebe auch zu lieben ausweiten. Aber es wird auch etwas greifbarer, wenn ich zum Beispiel sage, es geht um Solidarität, es geht um Empathie, es geht um Gemeinschaft, es geht um Beziehung. Würdest du sagen, das ist auch alles Liebe oder ist das etwas ganz anderes?
Also ich würde es jetzt gar nicht sagen, es ist kein geschlossenes Konzept für mich, sondern das muss ja jede Person selbst wissen, wie sie es dann nochmal umsetzt. So, ja. Für mich war tatsächlich im Schreiben auch erst der erste Punkt, dass ich merke, es geht erstmal um Selbstlieben. Also ein Konzept, was mir erstmal ganz, ganz fremd war. Also und das ist aber im Schreiben habe ich immer mehr gemerkt, dass diese verinnerlichte Diskriminierung von, na, ich bin ja auch ein bisschen komisch, ich bin ja auch nicht verständlich, ich bin zu emotional, ich bin zu aggressiv, ich bin nicht schnell genug oder was auch immer, dass das Gegenteil davon ist, mich erstmal okay zu finden. Also, dass der erste Schritt überhaupt erstmal ist, aus diesem Gewaltkarussell auszusteigen, zu sagen, ich bin einfach okay. Also, und das andere sind alles Zuschreibungen. Das ist nicht ich bin das Problem, die Struktur, die mich nicht einfach sein lässt, ist das Problem. Und dass das bereits was ganz Basic-mäßiges ist, zu lieben für mich. Das zum einen, also und das ist für mich immer, also ich denke, das wir kennen alle, die diskriminiert werden, kennen, dass das ist ein lebenslanges Kämpfen in sich selber, zu sagen, ich bin okay. Das heißt nicht, ich bin perfekt, ja, sondern es heißt einfach, ich darf so sein und mit allem, was vielleicht ich auch noch zu lernen habe oder ganz sicher zu lernen habe. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger erster Schritt davon. Und das ist für mich überhaupt die Voraussetzung, um anderem Lebendigen, also ich würde das auch nicht auf Menschen begrenzen, liebevoll begegnen zu können. Also wenn ich nicht mich selbst liebe, dann ist das, was ich glaube, was ich mit anderen als Nahbeziehung lebe, ist ganz häufig eine Projektion von, die sollen jetzt meine schlechtesten Anteile lieben oder sowas und dann ist alles gut. Also es ist ganz häufig, dass wir was auf andere werfen, was wir bei uns selbst nicht akzeptieren können. Also deswegen glaube ich, dass es auch innerhalb dieser Nahbeziehungen, ich würde es nicht Liebesbeziehungen nennen, sondern ich nenne es mich nahbeziehen und das kann auf andere Menschen sein, das kann auch auf Politgruppen sein oder kann auch auf anderes Lebendiges sein eben. Das erweitert auch nochmal den Blick total weg von diesem Fokus auf diese Paarnormativität oder diese Kleinfamilien oder auf körperliche Beziehungen, dass das auch nochmal eine ganz andere Grundlage dafür schafft, mich auf andere Menschen zu beziehen und auf anderes Lebendiges, wo dann für mich Solidarität vielleicht gar nicht mehr der Punkt ist, sondern ich bin verbunden. Mir ist es überhaupt nicht egal, wie es anderen geht. Oder mir, also es ist ein Teil von mir und von meinem Leben. Und wie kann ich gut sein in diesem Leben, wenn es anderen scheiße geht? Also dass ich mich dann nicht gegen so abblocke, sondern dass ich versuche, da in Verbindung zu gehen.
Das ist auch sehr persönlich. Wir sitzen hier jetzt alle hier im Raum, auch weil wir uns politisch engagieren, weil wir in einem Verbund miteinander stehen. Wir sind in einer Kampagne DWE aktiv. Gerade haben wir gehört, Kübra hat gesagt, wir müssen die Liebe organisieren. Wie siehst du das? Kannst du dich etwas darunter vorstellen, die Liebe zu organisieren?
Ich kann es mir als Bewegung vorstellen, also nicht als ein Dogma, nicht als Menschen müssen jetzt so und so sein oder müssen so und so handeln, sondern als eine Haltung in einer Gruppe. Und da finde ich zum Beispiel das, was ihr macht, also so eine, dass es unterschiedliche Ebenen gibt, was uns anspricht auch nochmal, dass es nicht nur um sachorientierte Fragen geht, sondern dass es auch um Literatur oder Poesie geht, dass es auch um eine Form von Fühlen geht und um Spüren geht und vielleicht auch um was wie Spiritualität oder was auch immer, also und dass es eine körperliche Anwesenheit gibt, dass das Raum hat in solchen Gruppen. Also ich habe ja lange an der Uni gearbeitet und habe gemerkt, dass das für mich irgendwann zu eng geworden ist, diese Idee von es ist alles, findet alles nur im Kopf statt und ist alles theoretisch, sondern dass ein Wissen verkörpert sein muss und gespürt werden muss. Und das dem Raum zu geben, wie auch immer sich das dann äußert im Zusammensein mit anderen Menschen, da würde ich denken, ja, das wäre total cool, da die volle Freiheit zu haben. Also viele von euch kennen bestimmt Adrienne Marie Brown, eine US-amerikanische Aktivistin, die den Begriff Pleasure Activism begründet hat, ja, also Lustaktivismus, ja, und da ist eben Pleasure nochmal ganz anders belegt, also es ist jetzt nicht sexuelle Lust, sondern diese Lust am, wir feiern unser Leben, bisschen wie das Anfangszitat von Kübrai auch, ja, so dieses, dass es darum geht, zu feiern und uns zu feiern und das will weder Kapitalismus noch der Staat, ja, also sondern da geht es darum, uns klein zu halten, uns zu isolieren, dass wir immer glauben, wir individuell sind das Problem, uns nicht als Gemeinschaft zu verstehen und daraus nochmal ein ganz anderes Selbstverständnis für sich selber zu bekommen eben auch, ja, also genau das, was ihr heute hier macht, indem ihr so eine Party macht, die unter dem Motto steht.
Ja, und ich glaube, das Teil Pleasure verstehen wir alle sehr gut in der Kampagne. Ich glaube, wir sind sehr gut darin, diese Feierlichkeiten auch und die Lust daran auch zu machen. Ich würde vielleicht so als letzte Frage so in Richtung der Zukunft bewegen. Was passiert eigentlich, wenn wir das hinkriegen? Wenn wir die Ansätze, die du gerade beschrieben hast, das Zuhören, das Zusammensein, diese Haltung, die wir gezeigt haben, was kann dann passieren, wenn wir das richtig machen?
Ah, dann wäre Deutsche Wohnen enteignet. Weil dieser Besitz und diese Logik von haben wollen wäre komplett absurd, glaube ich, weil damit wird auch keine Person lebendig und keine Person wird da glücklich mit und nichts am Leben wird besser damit. Also es ist für mich der volle entkapitalistischer Ansatz, ja, also das Leben würde unter anderen Prämissen stattfinden, also unter komplett anderen Prämissen stattfinden. Also ich finde es auch super schön in Workshops, dass immer wieder, dass Leute sich das vorstellen und zu sehen, ja, wir haben das in uns, wir wissen eigentlich, wie es gut ist. Und mit Gewalt und gegeneinander sein wird nie was gut, sondern eher in diesem, uns auszumalen, wie es schön wäre. Und das ist jenseits dieser großen Besitzanhäufungen und dass alle Menschen ein Grundrecht haben auf Wohnen und auf Leben und auf Versorgtsein und auf Gesundheit. Ja, also und das, dass das Anliegen von allen ist und dass wir genau so organisiert sind eben.
Ja, ich hätte das nicht besser sagen können. Vielen Dank.
Das ist ein Kompliment.
ich wollte mal einen herzlichen Applaus für Lan Hornscheid.
Ja, vielen Dank. Es ist eine super Ehre, hier zu sein, ja, und ich finde es super cool, was ihr macht, ja, so richtig super cool, ja, und habt eine schöne Party.
Wow, Leute, ihr seid wirklich da, ich merke es, ich spüre es, es tut mir sehr gut. Vielen Dank, Lan, für eine tolle Aussage und wir werden einfach weiter damit machen, was wir gerade jetzt machen werden. Wir werden von sehr viele Leute aus der Kampagne hören. Wir werden ungefähr 8-9 Leute hören, die so kleine Pitches machen, wie welche Rolle Liebe und Solidarität und Empathie in deren Arbeit spielt. Ich wollte erstmal sagen, nicht alle finden das Sprechen so leicht hier auf der Bühne. Also wenn die hier vorbeikommen, macht genauso weiter, wie ihr gerade macht. Es geht super. Gebt einen herzlichen Applaus für Bella. Hallo Bella.
Hallo Wouter.
Wie geht's dir?
Mir geht's super. Ich habe mich schon die ganze Woche auf diesen Abend gefreut und es ist noch toller, als ich vorher dachte.
Ich würde mal safe sagen, du bist nicht einige davon, die nicht leicht sprechen, weil du bist eine unserer so Pressesprecherinnen unter anderem. Kannst du kurz sagen, wer du bist und was du so machst in der Kampagne?
Ja, ich bin Bella. Ich bin aktiv im Kiez-Team Tempelhof Schöneberg. Da habe ich angefangen und da bin ich auch immer noch und da werde ich auch nicht weggehen. Bin jetzt im Moment auch bei DWE in der Bündnis AG und habe aber auch die große Freude ab und zu für diese tolle Kampagne zu sprechen.
Und wenn ich dir gefragt habe, ey Bella, wir machen eine Folge über Liebe und Aktivismus, du musst unbedingt was sagen. Du warst eine, die erste gesagt, ich sage unbedingt was. Ich will was sagen, ich muss was sagen. Was hat dir am ersten eingefallen, wenn ich dir diese Frage gestellt habe?
Also ich glaube, wenn ich jetzt schon die Ehre habe, als Erste von allen hier sprechen zu dürfen, dann muss ich als allererstes mal sagen, danke Wouter, dass du diese Folge mit uns machst, weil ich glaube, es ist Ausdruck deiner Liebe für uns. Und ich glaube, als ich über die Frage nachgedacht habe, sind mir zwei Sachen eingefallen und ich habe mich aber entschieden, über eine davon zu sprechen. Die erste, von der ich hoffe, dass vielleicht später noch jemand anderes darüber spricht, ist die Liebe zu Berlin, weil ich glaube, die haben wir auch. Und das zweite, was mir aber eingefallen ist und worüber ich jetzt ein bisschen mehr sagen möchte, ist die Liebe zur Gemeinschaft und die Liebe zur Kampagne. Und ich glaube, das ist auch das, was viele von uns heute Abend hier hingebracht hat. Ich glaube, für mich liegt darin so ein ganz bestimmtes Gefühl von Wertschätzung und Liebe zu anderen. Und ich glaube, häufig, so wie Lan das vorhin auch schon gesagt hat, begrenzen wir diesen Begriff der Liebe zum Beispiel auf romantische Beziehungen. Und das ist eigentlich viel zu eng gemacht, das privatisiert ihn und es macht ihn zu klein. Und DWE hat mir beigebracht, wie viel größer das auch sein kann, weil es ein Ort ist, der für mich von unfassbarer Wertschätzung geprägt ist. Wertschätzung füreinander, Wertschätzung für die Sache, für die wir zusammen kämpfen. Wertschätzung, glaube ich, auch für die Unbeugsamkeit, also für den unbedingten Willen, weiterzumachen und nicht aufzugeben. Und das ist was mir immer mehr Kraft zurückgibt, als es mich kostet. Und ich bin nie in meinem Leben irgendwo so gefeiert worden wie bei DWE. Und was noch schöner ist, ich habe auch noch nie andere Menschen so sehr gefeiert wie bei DWE. Und da musste ich gerade daran denken, als wir Kübra Gümüşay gehört haben, weil ich glaube tatsächlich, dass das enorm wichtig ist. Und ich kann mich daran erinnern, als ich bei DWE angefangen habe und da viele neue Menschen kennengelernt habe, habe ich auch zu einem damals neuen Freund von mir gesagt, dass mein Leben in Berlin manchmal ganz schön einsam ist. Und dann hat er gesagt, ja, nee, nicht dein Leben in Berlin, sondern Leben als Millennial in einer spätkapitalistischen Großstadt. Und ich glaube, er hatte recht. Und ich muss aber auch sagen, DWE hat dafür gesorgt, dass dieses Gefühl immer wieder verschwindet.
Vielen Dank, Bella. Und wir gehen sofort weiter. Ihr habt gemerkt, es geht schnell, es geht knackig. Wir machen viele Inputs und jetzt haben wir hier Max auf der Bühne. Sag mal, Max, wer bist du? Was machst du?
Ich bin im Kiez in Kreuzberg. Genau, ich habe da angefangen und ich bin sonst noch in der Ansprechgruppe für sexualisierte Gewalt und in der Finanz AG seit kürzestem.
Also ganz viele Sachen machst du.
Ja, auf dem Papier schon.
Genau. Sag mal, was ist dir durch den Kopf gegangen bei diesem Thema Liebe und Aktivismus, Liebe und DWE? Ist dir sofort was eingefallen?
Ja, also ich habe, ich bin recht, als ich nach Berlin gezogen bin, recht bald zu DWE gegangen und deswegen muss ich auch sagen, dass so diese Einsamkeitsphase für mich sehr kurz war. Und ich habe da, also für mich ist das ein ganz starker Kontrast irgendwie mit den Leuten bei DWE im Vergleich zur Arbeit. Also bei der Arbeit verbringt man halt unglaublich viel Zeit mit den Leuten, aber man steht immer in so einem komischen, irgendwie so ein Wettbewerbsverhältnis oder irgendwie so hierarchisch mit so Widersprüchen irgendwie und konkurrierenden Zielen und so. Und das heißt, wenn sich da irgendwie Beziehungen bilden, für mich hat es immer so das Gefühl, dass es sich irgendwie trotz den Umständen bildet quasi. Und bei DWE ist es halt irgendwie viel mehr, dass es sich durch die Umstände bildet. Also wie wir alle miteinander im Verhältnis stehen quasi.
Und du hast gesagt, die Umstände, über welche Umstände redest du denn?
Dass wir halt selbst organisiert sind, dass es zumindest keine offiziellen Hierarchien gibt. Und ich meine, das ist ja auch so ein bisschen das, was wir anstreben. Also dass die mit der Vergesellschaftung ist ja auch gemeint, dass die MieterInnen halt sich selbst verwalten und dass es irgendwie keine komischen Interessenskonflikte gibt, wenn eine Wohnung saniert werden soll oder irgendwie so und dass man sich Sorgen machen muss, ob man dann auszieht oder solche Sachen. Also das ist ja alles, wo Menschen irgendwie ganz viel gegeneinander ausgespielt sind. Und das habe ich bei DWE halt einfach nicht, weil ich kann da ehrlich gesagt nicht so viele Interessenskonflikte erkennen.
Vielen Dank, Max! Und wir gehen sofort weiter mit Lisa. Hallo Lisa, sehr toll, dass du hier bist.
Hallo.
Wer bist du? Was machst du?
Ich bin Lisa, ich bin vor allen Dingen in der AG Starthilfe tätig. Das heißt, ich mache Mieterinnen-Organizing und das bedeutet, dass ich Mieterinnen, die vielleicht noch nie aktivistisch tätig geworden sind, bei ihrer Selbstorganisation unterstütze und sie darin begleite, ihren Kampf zu führen und auch im besten Falle einen Sieg einzufahren.
Organizing, es ist etwas, worüber wir auch schon mal in vergangener Folge geredet haben. Wir reden in der Kampagne sehr viel darüber. Warum ist Organizing genau etwas, wo sich sowas wie Solidarität oder Empathie oder vielleicht auch sogar Liebe eine Rolle spielt?
Also man sagt ganz oft über Organizing, der Großteil davon ist Beziehungsarbeit. Das stimmt nicht, aber es ist mehr Beziehungsarbeit oder sie steht mehr im Zentrum als bei anderen Formen von Aktivismus. Und die Menschen zeigen sich da drin sehr ehrlich, weil sie in dem Moment, wo sie ein vielleicht sogar existenzbedrohendes Problem haben, anfangen, sich zu organisieren und zusammenzuschließen und dagegen kollektiv vorzugehen. Und das sind Momente, wenn man zum Beispiel bei der ersten Mieterversammlung ist, Leute haben Nachzahlungen oder Aufforderungen zur Nachzahlung bekommen in einer Höhe, die sie einfach nicht bezahlen können. Und dann stehen die da und es gibt ganz oft so Momente von, dass Leute einfach Zeugnis ablegen. Ne? Ich sage das jetzt bewusst so religiös, weil die stehen da und die sprechen über ihr eigenes Leiden und die verstellen sich nicht. Aber dieser Moment, der bleibt nicht einfach nur bestehen als ein Moment von Schwäche und geteilten Leid, sondern der wird dann transformiert in einem gemeinsamen Kampf hin zur, naja, selbstempfundenen Stärke. Ne? Und deswegen würde ich sagen, das ist einfach die Möglichkeit, innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit eine krasse Solidarität untereinander herzustellen, weil die Leute machen das natürlich gemeinsam, ne? Also die unterstützen sich auch.
Die Leute haben sehr reale Probleme, das wissen wir auch. Ne? Es geht hier echt um Verdrängung, es geht um Leute, die ihre Häuser nicht mehr bezahlen können. Du hast gesagt, die Leute kommen, die haben ein Problem, die legen dann Zeugnisse ab. Wie kriegt man das dann dazu hin, dass Solidarität untereinander entsteht?
Meine Güte, wie kriege ich das hin, ist die Frage.
Wie kriegen
oder
wir das hin?
Wir das hin?
Dass nicht alle mit einzelnen Problemen dastehen, aber dass wir...
Ach so, ja, die Aktionsform. Und vor allen Dingen, na, ich gehe noch mal 3 Schritte zurück. Also, was ich eigentlich sagen wollte heute Abend ist, dass wir... Ich war nicht vorbereitet auf die Fragen, aber danke dafür trotzdem. Was ich eigentlich sagen wollte ist, dass unsere Aufgabe als Linke tatsächlich auch ist, diesen Raum zu schaffen, in dem Leute ihre ganzen Probleme mitteilen dürfen und damit dann aber nicht alleine gelassen werden und auch nicht von uns bemuttert werden, weil wir unseren Helferkomplex an irgendjemanden ausleben wollen, sondern dass wir sie ernst nehmen da drin und sagen, okay, wir haben eine gute Lösung. Wir sind Kommunisten und wir bieten euch eine gute Lösung an und wir begleiten euch in dem Kampf. Und, genau. Und das unterscheidet uns von autoritären Bewegungen, weil die machen ein anderes Angebot. Die sagen, du musst dich anpassen, du kannst hier hinkommen mit deiner ganzen Wut und deinem Hass und wir sagen, hier nimm das andere, du darfst das andere hassen. Aber wir sind für was und wir sind aber auch sehr ehrlich miteinander. Also ich würde sagen, liebendes Handeln, was Lan vorhin auch angesprochen hat, das beinhaltet nicht nur, dass man sich auf die Schulter klopft und lieb zueinander ist und Harmonie irgendwie wertschätzt, sondern das bedeutet auch, dass man sich kritisiert, dass man, wenn man merkt, okay, Genosse, du bist gerade falsch abgebogen, ich nehme dich nach dem Plenum mal zur Seite und spreche mit dir. Und das halt wirklich auch ernst meint und wertschätzend und nicht einfach nur, ich möchte dich fertig machen, so, weil du hast was gesagt, was mir nicht gefällt. Also das gehört alles zu liebenden Handeln. Und ich finde, diesen Raum zu schaffen, ist, ja, habe ich ja schon gesagt, ist unsere Aufgabe als Linke. Und das ist auch irgendwie das, was wir so halt, ja, den Rechten einfach voraus haben. Und
Zeit mal noch für Lisa! Sei mal laut für Ole! Ja, ihr könnt das nicht sehen zu Hause, aber wie schnell hier die Leute sich abwechseln, das ist unglaublich. Ole, willkommen!
Danke, hallo.
Ole, wer bist du und was machst du?
Ich bin Ole, ich bin im Kiez-Team Friedrichshain und auch in der Öffentlichkeitsarbeit, wo ich aber gerade eher ein stummer Zuhörer in der Telegram-Gruppe bin, als wirklich aktiv, genau.
Wo spürst du am meisten die Liebe in unserer Kampagne?
Also ich glaube, dir wurde ja zugesteckt, dass ich gerade mit jemandem über die Liebe in der Kampagne geredet hatte. Und zwar, das war beim letzten Live-Plenum, wo ich tatsächlich viel Liebe empfunden habe, weil ich finde, wir haben einen sehr wertschätzenden Umgang miteinander gefunden, auch wenn wir verschiedene Charaktere sind, uns auch manchmal kritisieren, aber ich finde, es ist schon ein, also ich habe nicht so viel Bewegungserfahrung, aber ich finde, es ist ein sehr, sehr schöner Umgang, der, also es werden vorsichtige Fragen gestellt, es werden Sachen erklärt. Ich finde es ziemlich gut und finde es auch toll, dass so viele Leute mit so viel Hingabe an Sachen arbeiten. Das finde ich sagenhaft. Ich war wirklich ganz begeistert.
Ist das etwas, das wir einfach automatisch machen? Haben wir das gelernt? Hast du da eine Entwicklung gesehen? War das von Anfang immer so?
Das mag ich nicht so richtig zu sagen. Also es gab ja auch große Krisen, es gab auch große Probleme, aber irgendwie haben wir das geschafft, diese großen, wirklich großen Probleme zu meistern. Und ich finde, das, ich kann das nicht so richtig beschreiben, aber da lag auch schon diese Ruhe drinne, dass wir trotzdem weitergehen und trotzdem weitermachen und dass wir uns irgendwie so umeinander formen, dass es irgendwie passt. Also genau, so empfinde ich das.
Warum bist du noch dabei? Warum machst du weiter?
Weil genau das ist, was mich dabei hält, glaube ich. Also immer wieder diese, es gibt noch ein anderes großes Gefühl, was ich auch manchmal empfinde, und wenn in verschiedenen kleinen Bereichen in der Kampagne was passiert. Das Buch wird veröffentlicht, es gibt den Karneval, die Chile da treten auf und das, und dann hat so das Gefühl, so der achtköpfige Drachen ist wieder zum Leben erwacht. Unleash the Dragon, denke ich dann immer, und das ist toll, weil das ist wieder so empowernd. Also da ich habe das Gefühl, es gibt eine unglaubliche Energie in der Kampagne und die kommt dann manchmal so raus und das ist auch toll.
Vielen Dank, Ole! Hallo, Jona.
Hallo, Waute.
Sei mal laut für Jona! So, Jona, wie geht's dir?
Mir geht's unfassbar gut. Die Stimmung hier im Raum ist so wertschätzend und liebevoll. Ich schmelze.
Jona, sehr cool, dass du dabei bist. Kannst du mal kurz sagen, wer du bist, was du so machst bei uns in der Kampagne?
Genau, ich bin Jona. Ich bin auch im Kiez-Team Kreuzberg, auch in der Finanz-AG und bei unserem wunderbaren queeren Stammtisch.
Und was fällt dir ein? Was fällt dir ein bei Liebe? Wenn du Liebe hörst, dann brennst du sofort. Was spielt da bei dir?
Also seit du mir geschrieben hast, Wouter, denke ich nonstop nur darüber nach, wie sehr ich die Kampagne liebe. Und ich dachte mir so, oh, wie schaffe ich das jetzt in 5 Minuten zusammenzufassen, was mich hier alles so bezaubert, wie viel Liebe ich schon bekommen habe und wie viel Liebe ich an Menschen gebe oder geben will noch bei DWE. Und jetzt stand ich aber vorhin in der Schlange vor der Tür am Eingang und dann meinte eine Person aus dem Kiez-Team, ja, aber am Ende vom Tag ist die Vergesellschaftung ja auch nur ein Kampf, der dafür kämpft, dass wir Raum fürs Lieben haben. Und den Gedanken finde ich so toll, deswegen rede ich jetzt stattdessen darüber. weil wie viele Menschen in Berlin können nicht mit ihren Liebsten zusammenziehen, weil der Berliner Wohnungsmarkt es einfach nicht zulässt? Wie viele Leute trauen sich nicht zusammenzuziehen, weil sie wissen, wenn man einmal eine Wohnung hat, ist Commitment fürs Leben, du findest nie wieder eine neue. Oder wie viele Leute verfallen in irgendwie klassische Lebensmodelle, weil es für andere Modelle keinen Raum gibt, um Sachen auszuprobieren oder weil die Wohnungen gar nicht dafür da sind, dass es so Wohnungen irgendwie stabil und langfristig gibt. Und auch auf einer größeren Ebene, wie liebevoll können Nachbarschaften sein, wenn Leute nicht verdrängt werden, sondern langfristig wissen, sie sind im Leben der anderen und können sich da was aufbauen. Und ich glaube, dass alles, was wir jetzt hier gerade in dem Raum fühlen und all die Liebe, die wir bei DWE geben und dieses Lieben, was wir so erfahren, ist hoffentlich irgendwie nur so ein ganz kleiner Ausblick darauf, was nach der Vergesellschaftung in ganz Berlin möglich ist.
Ich wollte dir auch noch ganz konkret fragen, du hast ein sehr schönes Bild in der Zukunft geschätzt, wir müssen aber auch dahin kommen. Wir müssen irgendwie die Arbeit auch noch leisten, wir müssen noch Sachen tun. Und ich wollte dir eigentlich konkret fragen, warum ist es wichtig, dass wir auch in der Kampagne so aufeinander passen, dass wir uns an der wertschätzen, dass wir darauf achten, wie es uns geht?
Ich glaube, ja, so ein bisschen wurde das heute ja auch schon mehrfach angesprochen, damit so Räume irgendwie liebevoll sein können und solidarisch sein können, dass so der Raum da ist, dass sich Menschen wohlfühlen, dass allen Menschen gut geht, dass die Bedürfnisse von allen Menschen irgendwie ernst genommen werden und erfüllt werden können. Dafür muss man sich auch mit den unangenehmen Sachen auseinandersetzen. Also liebevolle Räume entstehen nicht von selber, sondern entstehen nur, wenn sich Menschen reinhängen und die irgendwie schaffen. Und ich glaube, genau auch bei DWE, nicht, dass wir immer alles richtig machen, überhaupt nicht. Ich glaube, das wissen auch alle hier in dem Raum, aber es wird sehr viel Energie da reingesteckt durch Awareness-Strukturen, durch Menschen, die sich reinhängen und Pläne umorganisieren oder einchecken, sagen, hey, wie geht's Leuten nach dem Plenum? Müssen wir das irgendwie anders machen? Brauchen wir Check-in, Check-out-Runden? Leute, die an Abenden wie heute hier nüchtern bleiben und Awareness-Gruppen bilden? Okay. genau, nur durch Menschen, die da super viel Energie und Zeit reinstecken, gibt es überhaupt so diese liebevollen Räume, von denen wir hier so viel schwärmen gerade.
Vielen Dank, Jona. Herzlich willkommen, Kamel!
Hallo Leute.
Kamel, du hast auch nicht so viel Probleme damit, in der Öffentlichkeit zu sprechen. Du machst das auch häufig für uns. Wer bist du? Was machst du?
Ich bin Kamel. Du spielst wahrscheinlich darauf an, dass ich manchmal auch für die Presse spreche. Also für uns mit der Presse. Aber gerade mache ich tatsächlich Mauszeit seit Juli.
Das ist auch Liebe. Was ist Mauszeit?
Mauszeit ist das, was wir uns überlegt haben als Kampagne, um nachhaltigeren Aktivismus zu machen, damit wir nicht alle ständig über unsere Grenzen gehen. Und deswegen haben wir gesagt, die Leute, die mal eine Pause brauchen, die setzen als ihr Telegram-Profilbild eine kleine Maus, die, also es ist ein Hamster, der Mauszeit macht und Frühstück im Bett macht. Und dieses Profilbild habe ich seit Juli. Ich mache seit Juli Frühstück im Bett.
Ich glaube, bei dir war es auch so, dass, wenn ich dir angesprochen habe, gefragt habe, dass du auch sofort das Gefühl hatte, ich muss auch was sagen. Und was löst das bei dir aus, Liebe und Aktivismus? Wie sieht das, wie sieht das in deinem Aktivismus bei uns aus?
Als du mir gesagt hast, dass du diesen Podcast machen willst, Liebe und DWE, dachte ich mir sofort so, ja, ich bin total verliebt in DWE Enteignen. Ich finde euch alle so toll und ich finde, diese Initiative ist wirklich das erste Mal, dass man so wirklich sieht, die Summe der einzelnen Menschen ist so viel größer als jede einzelne Person. Also wir sind einfach so großartig. Ich bin aktiv in, also sehr viel in der AG Öffentlichkeitsarbeit und so großartig wie die ist, so tolle Sachen wieder gemacht werden. Wir hätten uns zum Beispiel nie überlegt, dass das, was wir als politische Initiative jetzt gerade brauchen, ein Cheerleading-Team ist. Und es gibt dieses Cheerleading-Team, es ist großartig und es macht einfach so viel Spaß, jedes Mal denen zuzuschauen. Es ist großartige Öffentlichkeitsarbeit. Und deswegen, es ist wirklich, wir haben als Initiative eine Schwarmintelligenz und deswegen seid ihr alle mein Schwarm.
Zimmerlauf für Kamel! Und während die nächste Person auf der Bühne kommt, wir haben noch zwei Personen. Ich würde sagen, es gibt noch die Möglichkeit, wenn jemand spontan sagt, ich muss 30 Sekunden, ich muss eine Minute, ich muss was sagen, ich muss das der Welt sagen, der Kampagne. Es gibt noch die Möglichkeit, das zu tun gleich. Aber erst sagen wir mal herzlich willkommen, Konzi.
Hallo.
Wie geht's dir?
Mir geht's ganz gut. Ich bin ein bisschen nervös, hier vorne zu sitzen, vor diesen ganzen tollen Menschen, die aber alle genau mich angucken.
Ja, aber die sind doch ganz freundlich, ganz liebevoll gucken die uns alle an.
Die sind
an
ganz
hier.
Freundlich. Und ich muss ja sagen, ich sitze nirgendwo lieber auf einer Bühne als mit dir.
Es ist eine Weile her, dass wir zusammen auf der Bühne waren, etwa 2 Jahre, wenn wir zusammen irgendwie diese Wahlkampfabend präsentieren dürften. Das war eine große Ehre, auch da zu stehen.
Ich war auch sehr, sehr nervös damals.
Ich war auch sehr nervös. Konzi, wer bist du? Wer bist du eigentlich und was machst du?
Hallo, ich bin Konstanze, hi. Ich bin vom weltbesten Social-Media-Team. Ich bin würde ich sagen, in den letzten Monaten immer mal wieder sehr abtrünnig geworden und war sehr viel, also generell in der Öffentlichkeitsarbeit unterwegs, aber auch in anderen Taskforces oder Gruppen, wie zum Beispiel der Begleitgruppe, aber im Herzen für immer Social Media.
Bleiben wir mal bei das Herz, na, diese Herz für Social Media. Gibt es da viel Liebe in einem Social Media Team?
Oh, da gibt es sehr viel Liebe.
Sag mal, wie sieht das konkret aus?
Also, wir haben einfach sehr viel Spaß miteinander. Und jetzt fange ich natürlich mein ganzes Statement ein bisschen von hinten an. Aber wir haben uns als Credo gesetzt, dass wir versuchen, diesen ganzen Frust, den es bei allen Leuten gibt auf dem Wohnungsmarkt, dass man so vereinzelt ist, dass man sich so ohnmächtig fühlt, dass wir das umwandeln wollen, nicht in Wut und noch mehr Frust, sondern in ganz viel Spaß und Freude und Lächerlichkeit auch, damit man so ein Ventil hat für seine negativen Gefühle und die mit Spaß umwandeln kann in was Positives, was dann zu was Produktivem werden kann. Genau, und das versuchen wir sehr viel zu machen und das macht auch dann während der Arbeit extrem viel Spaß.
Wie erfährst du selbst deine Arbeit? Also wenn du denkst, wir haben jetzt über die Öffentlichkeit gesprochen, wie wir kommunizieren, aber du arbeitest selbst auch, du sitzt in Räumen mit Leuten, du arbeitest zusammen mit die Aktivistis aus der Social Media Team, der Öffentlichkeitsarbeit, der Presse. Wie erfährst du diesem Liebesgefühl oder diese Solidarität? Wie sieht das für dich konkret aus?
Ich würde sagen, vor allem in sehr viel Unterstützung. Ich glaube, es gibt in unserer Kampagne einige Leute, die schon vorher viel politisch aktiv waren und die ihr Wissen gut einbringen. Aber es gibt auch viele unter uns, die vorher noch nicht politisch aktiv waren, die wirklich aus dem Frust gekommen sind als MieterInnen. Und ich glaube, wir unterstützen uns alle gegenseitig sehr viel, indem wir uns gegenseitig Dinge beibringen, uns loben für Dinge, uns auch kritisieren, wie gerade eben schon angebracht hat. Das ist natürlich auch total wichtig. Und versuchen, das irgendwie alles in was Positives umzubringen. Und ich finde das sehr, sehr schön zu sehen, was für Leute diese Kampagne irgendwie hervorbringt. Also das waren natürlich vorher auch schon Leute, aber so zu sehen, wie die Menschen wachsen, nicht nur in Liebe, sondern auch in ihren Fähigkeiten, in ihrem Selbstvertrauen, in ihrem Mut, dass wir zusammen was verändern können. Und das erfahre ich auch tagtäglich selbst in der Kampagne.
Sag mal laut von Constanze.
Das kann ich alles sagen. Jetzt durfte ich ja mein eigentliches Statement gar nicht sagen, aber ist okay.
Bist du? Nee, sag bitte dein Statement, bitte, komm. Ich werde doch nicht, komm, bitte sag dein Statement. Ich
wollte auch noch mein einstudiertes Statement hören, ja?
Auf jeden Fall, komm.
Schön. Okay, gut. Also, ich finde, wir bringen als Deutsche Wohnen und Co. enteignen Liebe und Gemeinschaft zurück in die Kieze, weil Gentrifizierung ja nicht nur bedeutet, dass die Mieten steigen, sondern dass Leute ganz konkret verdrängt werden und Familien auseinandergerissen werden, Nachbarschaften auseinandergerissen werden, Gemeinschaften auseinandergerissen werden. Und das irgendwie zur Folge hat, dass sich Leute sehr, sehr allein und auch ohnmächtig fühlen, in erster Linie gegenüber den Schikanen der Immobilienkonzerne, aber auch gegenüber der Großstadt, die ja eigentlich schön ist, aber wenn man so alleine ist in seinem Kiez, dann ist das einfach nicht so freudig. Und ich habe das Gefühl, gerade durch unsere starke Kiezverankerung bringt das sehr, sehr viel zurück, dass man Leute kennenlernt in seinen Kiezen, man hat dort Gemeinschaft, man kann dort Support finden für seine Probleme und wir bringen einfach die Gemeinschaft zurück in die Kieze und das ist für mich die Liebe, die wir produzieren.
Dann gebe ich jetzt das Mikro hier weiter. Ich gucke mal kurz, gibt es eine Person oder vielleicht zwei, die noch was sagen wollen? Auf jeden Fall. Über Liebe? Sehr gut. Ach, komm. Ah, da warst du. Da warst du, Camilo. Wir sagen erstmal herzlich willkommen, Melle. Melle?
Ja.
Liebe und DWE, passt das zusammen?
Auf jeden Fall, würde ich sagen, ja.
Wie? Wie sieht das aus?
Also als du mich das gefragt hast, habe ich gedacht, dass meine erste Assoziation damit war, Liebe ist für mich immer Überwindung. Also zum Beispiel hier zu sitzen ist Überwindung, aber ich mache es aus Liebe zu dir. Und auch die Überwindung beim Unterschriftensammeln, Leute anzusprechen. Und überwinden bedeutet, mich selber mutig zu sein. Ich bin sehr mutig geworden in der Kampagne, weil Mut und Selbstbewusstsein sind ja auch zwei unterschiedliche Sachen. Und die Kampagne hat mich selbstbewusster und mutiger gemacht. Und gerade wenn man auf der Straße Leute ansprechen musste, hatte man ja dann auch immer so Stereotype. Und dann dachte man, der unterschreibt niemals. Ja, und ich habe auch eine kleine Geschichte, um das zu illustrieren. Wir waren in Friedrichsfelde, Friedrichsfelde Ost, ja, ganz weit draußen. Und Ingeborg, unsere rüstige Verdi-Rentnerin, war mit mir da. Wir standen ganz alleine am U-Bahnhof und es knatterte so ein Biker mit so einem dicken Motorrad an und so einer Lederkutte. Und Ingeborg und ich haben uns eingehakt, unsere Hand genommen. Und ich so, Ingeborg, du sprichst ihn an. Sie so, und sie, oh, das mach ich Melle. Ich so, okay, weil du kannst die nette Oma sein, weißt du, da haut er vielleicht nicht zu. So sind wir also hin, Ingeborg zitternd, der Typ 2 Meter, wir 1,50, gucken hoch. Hallo, wollen Sie vielleicht, also möchten Sie für Deutsche Wohnung Co. enteignen unterschreiben? Und er, sehr, sehr gerne. Und wir so, oh mein Gott, Ingeborg, woo! Und aber der war nämlich auf einem Blind Date und das Witzige war, die Frau, mit der er sich am U-Bahnhof Friedrichsfelde getroffen hatte, die hat nicht unterschrieben. Und er kam dann später nochmal zurück und meinte, das Date war richtig scheiße. Also DWE ist auch vielleicht not matchmaking, so für manche Leute.
Vielen Dank, Melle. Ja, Camilo auch, aber ja, du. In diese Richtung.
Hi.
Hallo.
Hallo, Bauta.
Herzlich willkommen.
Ich bin Johanna.
Johanna. Johanna, wer bist du und was machst du?
Ich bin Journalistin. Ich habe auch mal ein paar Unterschriften gesammelt, ganz am Ende der Kampagne. Aber vor allem habe ich von Anfang an auch berichtet über Deutsche Wohnen enteignen. Genau, und sehr lieb von dir, dass ich auch noch kurz was sagen darf. Ich habe nämlich gemeinsam mit meinem Kollektiv, dem Audiokombinat, gerade einen Podcast gemacht über die Habersatzstraße. Das ist ein Haus in Berlin-Mitte, was abgerissen werden soll. Viele kennen es vielleicht. Ist zum Teil von Obdachlosen besetzt und es gibt noch sehr kämpferische letzte MieterInnen. Und genau, ich möchte einfach Werbung machen für diesen Podcast unter häuserkampf.de und mit AE geschrieben, findet ihr den? Ich habe auch Sticker dabei. Es geht auch um Deutsche Wohnen und Co. enteignen in dem Podcast, nämlich im Zusammenhang mit der Frage, wie könnte man Eigentum anders organisieren? Genau, und natürlich sieht man auch ganz viel Liebe, die im Kampf entsteht.
Wir wollen natürlich wissen, wie sieht die Liebe aus, da in diesem Kampf?
Das ist eine schwierige Frage. Wie sieht die Liebe aus? Also Liebe und Solidarität haben ja ganz viel miteinander zu tun für mich. Also die Solidarität ist vielleicht sogar manchmal eine schönere Form als so romantische Liebe. Und das haben wir, finde ich, bei der Recherche für den Podcast ganz viel gesehen. Wie Liebe und Solidarität dazu beitragen können, dass Räume erhalten werden in dieser Stadt, die bedroht sind.
Sei mal laut für Johanna!
Vielen Dank!
Und wir haben noch einen Gast heute Abend. Sei mal sehr laut für unser letzter Gast, Camilo!
Guten Abend.
Camilo, wer bist du und was machst du?
Hi, ich bin Camilo, bin bei DWE in der migrantischen AG Right to the City organisiert, bei der Vergesellschaftungs-AG und auch seit nicht so lange im Koordinierungskreis.
Hast du für uns eine letzte Liebesgeschichte?
Eine letzte Liebesgeschichte? Ich weiß nicht, ob es eine Geschichte ist, eher eine Überlegung. Weil ich war, als du mich gefragt hast, erzähl was zu Liebe, wusste ich überhaupt nicht, was ich sagen soll. Also muss ich ehrlich zugestehen. Und dann habe ich angefangen, so ein bisschen nachzudenken. Und eine Sache, die ich schön an der deutschen Sprache finde, ist, dass man sich auch manchmal, wenn man nicht weiß, was man sagen will, einfach Wörter ausdenken kann. du setzt einfach Sachen zusammen und hoffst, dass es passt und meistens tut's auch. Und dann habe ich halt so dieses Wort Gesellschaftsliebe für mich gefunden. Also diese Überwindung von diese personalisierte, individuelle Liebe, die wir alle kennen, hin zu was anderes. Und ich glaube, das zeigt sich auch ganz gut in allen den Beiträgen, die vorhin gemacht worden sind. Zum Beispiel dein Gedicht, wo man auch plötzlich lernen kann, Häusern zu lieben oder Nachbarschaften, Ideen, Zusammensetzungen, Prozesse in einer Stadt auch passieren, wie Berlin, so chaotisch, wie die sein kann, die Leute, die sich treffen, die feiernde Nächte, die Widersprüche, die man hat. Ich glaube, viele von uns haben manchmal Schwierigkeiten, diese Liebe zu finden, weil die Dynamik in dieser Stadt ist auch erschwerend. Also wenn man auch nicht weiß, wie lange man in einer bestimmten Kiez ist oder in einer Stadt ist, dann findet man erstmal keinen festen Boden und dann kann auch sowas nicht früchten. Und das ist für mich Deutsche Wohnen und Co. Enteignen so eine Möglichkeit, diese Gesellschaftsliebe zu ermöglichen, indem wir erstmal sagen, jo Leute, wenn wir das durchkriegen, dann können wir auch gemeinsam an diesem Projekt auch mal arbeiten. Also das sind, glaube ich, meine Two Cents.
Samuel Lauf von Camilo! Wow, Leute. Das war eine ganze Pulle Liebe, eine ganze Menge Liebe. Lieber Hörer, lieber Mensch Meier, das war unsere Live-Folge von Menschen und Mieten über Liebe und Aktivismus. Bevor wir uns gleich verabschieden, wollte ich mich erst nochmal herzlich bedanken bei die Soli Crew von heute Abend, also die für ein krasses Programm gesorgt haben. Das heißt, wir haben echt nochmal erst angefangen, was hier alles noch passiert später an Musik, an Bands, an Chorn, an DJs, an Gemütlichkeit, an Liebe. Das ist echt ein krasses Programm. Dafür sind natürlich Eva, Bertha, Josefa, Grace und noch viele, viele andere zuständig. Give it up für die Soli Crew für heute Abend. Es wird ein krasses Fest. Da möchte ich auch mal noch sehr, sehr herzlich bedanken, dass wir das so smooth hingekriegt haben. Unsere erste Live-Folge. Es wäre nicht möglich gewesen ohne Dan Stern von Podfest Berlin. Sie machen eine Hammer-Festival nur über Podcasts jedes Jahr. Ihr müsst das unbedingt checken. Podfest Berlin. Give it up für Daniel Stern. Und dann würde ich auch tatsächlich so abschließen, so wie wir angefangen haben und so wie Kybra gesagt hat.
Wenn du etwas gut findest, dann sag das doch, dann feier das doch. Die Person, die Idee, die Werte, die Texte. Wir müssen einander feiern.
Und das will ich tatsächlich auch mal machen. Die Menschen, die mir nah sind, die ich toll finde, sind Adelaide, Lukas, Bella, Lisa, Hanna, Lan, Max, Ole, Camilo, Jona, Georgia, Leonie, Bertha, Kamel, Konzi, Kalle, Melle, Dan, Joe, Maria, Ika, Susanne, Iman und Freya. Weht durcheinander und unvollständig. Ich finde euch toll. Ich feiere euch. Und ich feiere euch hier im Raum. Ich feiere unsere Zuhörer. Ich feiere diese großartige Kampagne. Und damit schließen wir diese Folge ab. Schön, dass ihr dabei wart. Let's go party!
Aprenderei a amar as casas quando entender que as casas são feitas de gente, que foi feita por gente e contém em si a possibilidade de fazer gente.
I will learn to love houses when I understand that houses are made of people, that they were made by people, and contains within the possibility to make people.